Herzlich willkommen in der Gamer-WG. Heute mit einer Special-Folge, weil eine ganz spezielle Konsole ist da rausgekommen. Ganz frisch, zumindest immer noch relativ, ist die Nintendo Switch am Markt erschienen. Und wir in der Gamer-WG haben uns richtig auf das Gerät gefreut, aber nicht alle. Das ist ein Gerät, was ziemlich umstritten ist. Und deswegen habe ich mir auch heute einen ganz speziellen Gast in die Gamer-WG eingeladen, damit wir über dieses neue Nintendo-Gerät sprechen können. Und dieser Gast ist vielleicht auch für den ein oder anderen Hörer ein guter alter Bekannter, denn Chris, unser quasi ehemaliger Xbox-Cast-Moderator, hat sich ein Stelldichein für heute Abend gegeben. Sei ganz herzlich willkommen, Chris.
Ja, danke Thomas, danke für die Einladung. Habe ich natürlich gerne angenommen. Wir können ja vielleicht schon mal am Anfang auch noch unseren anderen Xbox-Cast-Kollegen Tommy grüßen, der es leider nicht geschafft hat, heute dabei zu sein. War ja eigentlich auch angedacht, dass wir so ein kleines Revival mal wieder machen. Hatten wir eigentlich, glaube ich, schon letztes Jahr im Oktober rum mal so angesprochen, wo Gears 4 rauskam, aber irgendwie hat es dann doch bis zum Switch-Launch gedauert, bis wir wieder zusammenfinden.
Ja, viel mehr Lust als Zeit, und das ist immer so ein bisschen ja das Problem, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, wie man so schön sagt, und ich habe das ganz, ganz doll im Gefühl, dass wir das dieses Jahr dann auch nochmal vielleicht mit irgendeinem anderen schönen Thema hinbekommen. Spätestens Ende des Jahres kommt ja auch die Scorpio.
Da. Das wäre ja quasi das prädestinierte Thema für den ehemaligen Xbox-Cast.
Ganz genau. Naja, wollen wir nicht zu weit in die Zukunft schauen. Ja, die Nintendo Switch, also was dich auszeichnet heute als Spezialisten vor allen Dingen in der Sendung, ist, dass du nämlich auch zu den glücklichen Besitzern einer Switch gehörst, und ja. Das war ja schon nervend aufreibend, überhaupt dieses Gerät zu bekommen, denn die Switch ist annähernd, glaube ich, ausverkauft in Deutschland, und magst du mal erzählen, wie war es bei dir so in der Launch-Phase, wie hast du dich auf das Gerät vorbereitet, wann hast du zum ersten Mal von der Switch gehört? Da fällt ja bestimmt ein bisschen was zu ein.
Ja, klar. Also, ich habe schon die Switch immer so in der normalen, Gaming-Berichterstattung, die ich immer so verfolgt habe, zwar natürlich hauptsächlich auf PC und Xbox ausgerichtet, aber natürlich auch wahrgenommen, halt als Nintendo NX damals. Und habe auch immer natürlich gesehen, dass Nintendo ein neues Zelda für die Wii U entwickelt, was ja schon auch meine Lieblingsserie eigentlich ist von den Nintendo-Serien, und habe das immer so quasi nur eigentlich wahrgenommen, da kommt was von Nintendo, und die Wii U läuft nicht, das ist das, was man so im Allgemeinen überall gelesen hat, und wie dann diese Ankündigungstrailer, diese 3, 4, 5 Minuten, weiß ich gar nicht mehr, wo sie da wirklich das Konzept der Switch gezeigt haben, dass die als tragbare und als stationäre Konsole sozusagen funktionieren soll, da war ich echt absolut gehypt von jetzt auf gleich, und habe mir auch das sehr oft angeguckt, habe mich wirklich umfassend sozusagen informiert um die alles, was es eigentlich gab, so. Und ja, dann hieß es so 12. 13. Januar kommt der nächste Schwung der Informationen, und auch ich bin da relativ früh aufgestanden, wobei ich das sowieso jeden Tag mache, weil mein Sohn meistens um 5 aufwacht.
Genau, da kann man nochmal ganz kurz einhaken. Jetzt nicht bei deinem Sohn, da nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich. Danke. Dass du Papa geworden bist, aber grundsätzlich hat Nintendo uns ja echt so mit den Informationen im letzten Jahr verhungern lassen. Es kam ja relativ angenehm, das muss noch vor Weihnachten irgendwann gewesen sein. Ich glaube auch, was hat sie eben gesagt, November, würde ich auch so nochmal unterstreichen.
Ich wäre so Oktober gewesen, aber ich weiß es nicht hundertprozentig.
Kann auch sein. Quasi so die ersten Informationen, die dann waren, ja, alle Gerüchte stimmen, wir haben ein Gerät, aber was, wie, wo und wie teuer das wird, das gibt es erst später, und da war das Internet ja schon am Brennen, und insofern war dieser besagte Januar-Termin dann natürlich ein heiß erwarteter Termin, und du bist sogar früh aufgestanden, ich habe es mir an dem Morgen vor der Arbeit zumindest noch angeguckt, das heißt, ich habe es nicht live gesehen, weil die Uhrzeit war ja irgendwie wirklich nicht christlich, das war ja, waren es 6 Uhr oder was hast du eben gesagt,
ja, immer noch früher? Also ich weiß es nicht genau, ich habe den Schluss auf jeden Fall noch live mitbekommen, und ich weiß nicht, ich glaube, das war 5 Uhr hier, hat es angefangen, und um 6, aber ich, wie gesagt, so gegen 5 stehe ich in der Regel meistens eh auf.
Ach so.
Ja, es ist einfach notgedrungen. Ja, aber wie habe ich das mitbekommen? Ich habe auch vorher schon immer in der CT zum Beispiel da das mitbekommen, weil ich die regelmäßig lese. Da habe ich dann gab es einen Artikel zum Beispiel drüber, dass auf der E3, dass man da doch nicht die neue NX vorstellt, sondern sich komplett auf Zelda konzentriert. Da war ich schon irgendwie so ein bisschen irritiert. Gut, dann kam dieses Oktober-Event oder November, wann auch immer es genau war, und wo die Switch präsentiert wurde, ich war total heiß und habe mich dann auf diese Januar-Geschichte gefreut, bin aufgestanden, wie gesagt, und habe es auch natürlich sofort vorbestellt, weil das hat mich einfach total begeistert, das Gerät, und das passt einfach so unglaublich gut in meinen Tagesablauf und in meinen jetzigen Lebensabschnitt sozusagen rein, weil ich zurzeit in Elternzeit bin, also ich bin wirklich komplett zu Hause, meine Frau ist sozusagen voll berufstätig und mit dem Kleinen zusammen passt das genau in meinen täglichen Wertegang sozusagen rein. Und habe mir gleich die Nintendo Switch vorbestellt, habe mir Zelda vorbestellt, einen Pro-Controller und auch gleich noch ein paar Amiibos, weil das sind alles so Sachen, die ich die letzten Jahre komplett ausgelassen habe. Meine Frau fand es nicht so geil, dass ich so viel Geld ausgegeben habe, aber ich durfte mich dann durchsetzen sozusagen.
Da war der Finger schneller auf dem Button, als man gucken konnte, und alles im Warenkorb. Ja,
also ich habe die Switch und Zelda natürlich sofort, war nach dem Event auch gleich bei Amazon, das hat dann ein paar Stunden gedauert, bis es verfügbar war, habe es aber dann sofort alles vorbestellt und habe dann zum Glück auch zum Launch alles rechtzeitig bekommen.
Ja, genau, das war nicht einfach an dem Tag, da erinnere ich mich auch noch gut dran, ich hatte mich... Ich habe auch bei der großen Amazone bestellt und entsprechend mich dort quasi vorregistriert. Man kann da ja so einen Button klicken, wo drauf steht, bitte informier mich, sobald verfügbar. Das habe ich dann gemacht, und da das ja an einem ganz normalen Arbeitstag war, habe ich dann irgendwann später mitbekommen, okay, da ist eine E-Mail gekommen. Und dann habe ich dann bis zur Pause gewartet, um dann zu ordern, und oh Schreck, natürlich waren die Konsolen bis dahin in der Farbe, wo ich die haben wollte, vergrapscht. Ich wollte die unbedingt in Grau haben, da waren nur noch die in Bunt da. Mittlerweile finde ich die Bunten auch was hübscher, weil man die auch häufiger noch in der Werbung gesehen hat, aber zum Zeitpunkt des Releases fand ich die ganz furchtbar.
Ja, genauso geht es mir auch, da denke ich mir, wer kauft sich denn die Bunte, aber mittlerweile,
ne? Ja. Hat was, wobei noch, also nach wie vor würde ich sagen, bei mir im Schrank sieht Grau in Grau etwas schöner aus als so ein buntes Ding, aber der Punkt war der, da war ich dann noch am Überlegen vor lauter Gier, was mache ich, soll ich eventuell dann doch die Bunte bestellen, und zack, war die Bunte auf einmal auch weg, und ich so, nein, das kann nicht sein, jetzt habe ich mich falsch entschieden, und zum Glück gab es dann nachher noch ein Kontingent. Ich meine, gut, da geht die Welt jetzt auch nicht von unter, wenn man so ein Gerät eventuell mal 2-3 Wochen später bekommt. Aber ich war schon halt heiß und hatte mich ja extra vorher registriert. Ich hätte mich schon ein bisschen geärgert. Aber ist ja dann am Ende alles gut gegangen. Und ich habe zum Start auf jeden Fall auch die Switch bestellt, also in Grau. Den Pro-Controller habe ich später noch nachbestellt. Da hast du mich ja so ein bisschen bequatscht. Ja. Dass ich den noch nehmen soll, bereue ich auch nicht. Kommen wir gleich zu. Und ich habe direkt dann auch noch Switch in der Collectors Edition mir mit eingepackt.
Zelda meinst du?
Zelda in der Collectors. Was ja dann alles, wenn man es so zusammennimmt, dann auch schon nicht mehr so ganz so günstig ist. Das ist echt schon dafür, dass es auf der einen Seite ein besserer Gameboy ist, schon ein fettes Paket. Andererseits ist es halt der fetteste Gameboy, den man momentan bekommen kann.
Ne? Genau. Und also nach dieser Vorbestellungsphase, also das war ja dann 13. Januar, da gab es wirklich, ich glaube, keinen Tag, an dem ich nicht zumindest in meiner Pause sozusagen, also wenn der Kleine seinen Mittagsschlaf macht, mich nicht intensiv mit sämtlichen Informationen beschäftigt habe, die es gibt. Also jeder Schnipsel irgendwie zu Zelda und was es alles gibt und auch zu den anderen Spielen habe ich in mich aufgesogen, habe dann festgestellt, es wird noch ein, zwei andere Spiele geben, die mich zum Launch interessieren, zum Beispiel dieses Fast Remix oder Fast RMX. Und habe da wirklich alles gelesen, was es dazu gab, und habe mir die Trailer angeguckt, habe mir auf YouTube so Typen angeguckt, die diese ganzen Sachen analysieren und was das jetzt bedeutet und so weiter. Und also ich war total in der Hype-Phase. Ich habe mich irgendwie gefühlt wie beim Nintendo 64 damals, ne, wo ich das bekommen habe mit meiner Schwester zusammen. Das weiß ich noch genau, dass wir das nämlich zusammen bekommen haben. Da habe ich auch die total gelesen und habe da jeden Schnipsel von diesem Star Wars Spiel Shadow of the Empire oder wie das, glaube ich, damals hieß, und Super Mario 64, da habe ich mich aufgesogen. Und genauso war das hier auch, obwohl ich jetzt ja auch schon irgendwie 36 bin und eigentlich sollte man meinen, das sind eher so Sachen für...
Ein wenig vernünftiger.
Ja, aber die haben mich einfach wirklich diesmal gepackt, Nintendo. Also die Wii U, die hat mich komplett kalt gelassen, habe ich auch nicht gehabt. Ne? Die Wii habe ich ganz normal gehabt, wie wir alle wahrscheinlich auch damals, und habe da die großen Spiele natürlich alle mitgemacht. So, ich würde mal sagen, so bis zum Ende meiner Studentenzeit, das war so 2009, 2010, habe ich die auch intensiv bespielt. Und dann habe ich sie, glaube ich, an meine Schwester weitergereicht. und ja, jetzt hat Nintendo mich irgendwie wieder gepackt. Und das ist
wieder ins Boot
eine
geholt.
Ganz große Leistung von denen. Ne? Natürlich an so Franchises wie Zelda, da ist man immer interessiert. Oder Super Mario. Und ich bin ja auch ein riesen F-Zero-Fan, aber da kommt ja nichts. Deswegen musste ich auch Fast RMX kaufen. Ja, also die haben es auf jeden Fall gepackt, mich mit der ganzen Maschinerie vollkommen zu fesseln, und ja, ich habe diese ganzen letzten Wochen sozusagen in so einem Informationsrausch quasi erlebt, weil ich alles gelesen habe, geguckt habe, in mich aufgesogen habe, und ja, eigentlich völlig atypisch für mich, weil eher zur Zeit spiele ich eher so relativ lange oder langatmige Strategiespiele, so Stellaris auf dem PC oder Warhammer, Total War. Das ist ja eher ein bisschen was anderes wie diese Nintendo-Franchises, und die haben es aber geschafft. Ne?
Ja, also ich habe diesen Monat zwischen Ankündigung oder Vorbestellung und Release dann auch als im Nachhinein jetzt als sehr angenehm empfunden. Es gab ja wirklich keinen Tag, wo wir in unserer Vorfreude-Gruppe nicht geschrieben haben. Der eben angesprochene Tommy war ja auch mit dabei, der hat ja auch ein Gerät bekommen. Insofern hatten wir uns eigentlich dann alle drei darauf gefreut, und jeden Tag eben, du hast meistens Schnipsel dann auch in die Gruppe gepostet mit Neuigkeiten, und man hat sich da so richtig schön dann auch hochgeschaukelt und dann auch wirklich die Vorfreude leben können. Also das hat einfach Spaß gemacht. Allein dafür war es das Gerät schon wert.
Ja, das war schon geil. So viel Traffic sozusagen haben wir in unserer Xboxcast ehemaligen Gruppe, glaube ich, schon lange nicht mehr verursacht, wie in den letzten, sagen wir mal, 8 Wochen. Seit Anfang Januar.
Nee, das stimmt. Manchmal ging es ja so ding, 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 und meine Frau fragte auch, mit wem schreibst du denn da die ganze Zeit? Ich so, ja, ich muss mich austauschen. Wir haben ein Gerät vorbestellt, ja. Nee, also insofern, also so hat Nintendo, glaube ich, in der Vorbereitung schon sehr vieles sehr richtig gemacht, und wenn man das so der Presse im Spiegel nehmen kann, ist das Gerät ja auch wirklich insgesamt zumindest erstmal gut angenommen worden und gut verkauft worden.
Ja.
Interessante Frage ist ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt vielleicht das Gerät sich mal selber anschaut, wie nimmst du die Technik wahr? Weil Vorfreude ist sicherlich gegeben gewesen, aber wenn man jetzt mal ganz nüchtern auf die Zahlen des Geräts schaut, muss man natürlich schon sagen, hat Nintendo an ihrem Verhalten eine Old-Gen-Generationskonsole als New-Gen einem verkaufen zu wollen, ja nichts geändert. Man hat eine relativ schwache CPU, man hat wenig Speicher, man hat viele der Features, die in normalen, also sprich in der PS4 und in der Xbox enthalten sind, hier nicht enthalten, sprich irgendwelche Laufwerke, um UHDs oder normale Blu-rays zu gucken, viele Apps fehlen. Wenn man jetzt einfach so mal das Gerät so rein von der Hardware her betrachtet, wie empfindest du das?
Also, ich habe meine letzte, ich bezeichne das jetzt einfach mal als tragbare Konsole, weil sie das ja auch zum Teil zumindest ist. Meine letzte tragbare Konsole war ein DS Lite. Ich glaube, damals die erste DS Lite-Generation, die nach dem normalen DS rausgekommen ist, das dürfte so um den Release von Phantom Hourglass damals gewesen sein.
Ja,
ich glaube auch. Das war meine letzte tragbare Konsole, und die habe ich dann auch meiner Mutter vererbt, die mittlerweile, glaube ich, 2 oder 3 DS-Bildschirme durchgespielt hat, weil die ist nämlich Tetris-süchtig, das kann man nicht anders sagen. Wir mussten ja schon 2 neue DS schenken auf Weihnachten jeweils. Und ich bin mit dieser tragbaren Einheit unglaublich zufrieden. Also das, ich habe jetzt die letzten 2 Tage ausschließlich im Handheld-Modus gespielt. Ich finde das super angenehm. Das Gerät ist für mich nicht zu schwer, nicht zu leicht. Es liegt wirklich für mich super in der Hand. Ich kann auch die angesteckten Joy-Cons in dem Handheld-Modus sehr gut bedienen. wenn die an diesem Grip angesteckt sind, finde ich die absolut fürchterlich. Das muss ich, kann ich auch schon mal gleich dazu sagen. Aber als Handheld-Grips finde ich die wirklich gut. Und nach einer gewissen Eingewöhnungsphase, vor allem in die komplexe Steuerung von Zelda und auch Fast RMX, finde ich nicht so einfach zu steuern mit den kleinen Buttons, habe ich mich gut dran gewöhnt. Ich finde die Hardware relativ... Also es fühlt sich wertig an. Was mich ein bisschen stört, ist, dass das ist aber jetzt eine persönliche Macke, dass die Knöpfe, die Schulterbuttons auf dem rechten Joy-Con bei mir ein bisschen mehr Spiel haben als auf dem linken. Das hört sich jetzt blöd an, aber das, wenn man das einmal merkt, dann packt man die ganze Zeit dahin und überprüft das sozusagen. Das stört mich persönlich ein bisschen, aber nichtsdestotrotz fühlt sich das für mich total wertig an. Gut, mit dem Dock.
Ja. Wie war so dein Eindruck, als du das Gerät zum ersten Mal ausgepackt hast?
Gut, als ich es ausgepackt habe, ich habe das Gefühl gehabt, dass auf die Verpackung, zumindest ein bisschen mehr auf die Verpackung und auf das Präsentieren des Gerätes in der Verpackung mehr Wert gelegt wurde, als bei zumindest bei der PlayStation 4. Das habe ich jetzt noch relativ gut in Erinnerung. Das ist ja einfach nur quasi in so Styropor-Dinger links und rechts und dann ist das in so eine Hülle geschoben. Das fühlt sich an, als würde man irgendwie einen TFT-Monitor auspacken, so vom Auspackungsgefühl her. Und hier, ja. Hier, da war das, da ist dieses schöne, wirklich schöne Tablet, was vielleicht ein bisschen zu klein ist, hätte vielleicht auch 6,5 oder 7 Zoll sein können, ist wirklich schön präsentiert. Links und rechts gleich die Joy-Cons davon. Da versteht man sozusagen schon beim Auspacken, wie das Gerät funktionieren soll, so ein bisschen jedenfalls. Also nämlich Tablet in der Mitte und links und rechts kannst du die Joy-Cons dran packen. Das ist eine der Spielarten dieses Gerätes, nämlich der Handheld-Modus. Habe ich als sehr angenehm empfunden. Verpackung sehr gut designt, finde ich wirklich gut gemacht und auch einen stabilen, wertigeren Eindruck auf jeden Fall als die anderen Konsolen. Natürlich nicht so verpackt wie jetzt ein iPad oder so.
Vor allen Dingen ganz massiv wertiger als die Wii U, also als das Wii U-Pad. Die Wii U selber als die reine Konsole finde ich sehr schön. Da mag ich auch den Hochglanzlook, aber das Wii U-Pad ist in meinen Augen ganz grausam und auch der Monitor darauf.
Ich habe das vergleichsweise
grausam,
das
wirklich, heute noch mehr als früher. Und aber die Größe ist quasi fast identisch. Also wenn man weil schon wenn man ein Wii U-Pad schon mal in der Hand hatte, exakt quasi das gleiche ist die Switch, wobei die Switch noch etwas, würde ich sagen, flacher ist, dafür aber schwerer.
Ja, ich will vielleicht nur ganz kurz, ich habe jetzt eigentlich erst nur über die Joy-Cons und das Tablet geredet. Also das Dock, ja, okay, das ist ja vom Prinzip nur so ein, ich sag's mal, das ist ja nur so ein HDMI-Switcher fürs TV-Gerät, so nenne ich es mal.
Wenn man, Plastikständer quasi, mehr ist es ja nicht.
Also irgendein bisschen Elektronik muss ja, glaube ich, drin sein, weil wenn ich ein USB-C zu HDMI-Kabel an den Fernseher direkt dran stecke, dann gibt die Switch ja kein Bild aus.
Das heißt, genau, da ist eine kleine Platine dran. Also ich habe die schon aufgeschraubt.
Ja, ein bisschen was muss ja drin sein, dass auf jeden Fall dieses Signal dann sozusagen an den Fernseher weitergibt. Und was ich richtig geil finde, jetzt mal unabhängig davon, dass das nur so ein Plastikständer ist, was ich richtig geil finde, und das habe ich an den ersten Tage auch ein paar Mal gemacht, nur um zu gucken, wie es geht, reinstecken, rausziehen, das ist dieses Umswitchen, wovon der Name ja wahrscheinlich auch kommt, zwischen dem TV-Modus und dem Handheld-Modus, und dass das so einfach so geil funktioniert. Ich meine, okay, ja, das ist nur so ein blöder Stecker und ein Kontakt herstellen, aber es funktioniert einfach geil. Und es ist nicht immer so, dass einfach so Werbeversprechen, die sie ja wirklich überall mit diesem Handheld oder diesem Umswitchen zwischen den zwei Modi gemacht haben, dass die einfach so gut funktionieren. Und das gefällt mir einfach an der Konsole, das gefällt mir an der Hardware. Es macht mir auch überhaupt nichts aus, dass das von mir aus alles Last-Gen oder nur Tablet-Hardware ist. Es ist mir egal. Zelda sieht für mich gut genug aus. Ich bin kein Grafik-Junkie und war es auch noch nie, egal auf welchen Spielen. Das passt für mich. Die Hardware fühlt sich für mich gut an. Ja, sie ist auch in meinen Augen vielleicht ein bisschen zu teuer. Wenn bei der ganzen Geschichte Pro-Controller bei gewesen wäre und es wäre vielleicht 20 Euro teurer gewesen, für 350 Euro hätte ich gesagt, das ist für mich okay so. So finde ich es insgesamt, das Package von Pro-Controller und der Switch selber für 400 Euro insgesamt, finde ich zu teuer, aber es war mir ehrlich gesagt egal. Ich habe es mir trotzdem alles gekauft.
Ja, ich glaube, dieses Gefühl, dass das zu teuer ist, ist natürlich in Relation zu einer Xbox One oder zu einer PS4, die ja gerade im Vorweihnachtsgeschäft teilweise schon unter 200 € über die Ladentheke gegangen ist. Und wenn man jetzt rein eben sieht, so ein Spiel wie Horizon Zero Dawn auf der PS4 oder ein Gears of War, das ist natürlich von der Grafik her anders als das, jetzt muss man natürlich auch vorsichtig sein, was ich zumindest auf der Switch erwarte und was ich glaube ich auch nicht möglich ist einfach. Weil letzten Endes so ein richtig, also ich habe noch kein echtes, dediziertes Spiel für die Switch gesehen. Höchstens so ein Titel wie dieses neue Mario, was ich aber auch noch nicht selber gesehen habe. Auch nur bei YouTube ist ja mal so ein Titel, der dann wirklich mal so ein bisschen die Switch vielleicht auch ausfährt. Aber ich glaube, man wird weniger erwarten können. Deswegen ist das Gefühl, das Gerät ist zu teuer da. Irgendwelche Leute, die deutlich mehr Ahnung haben als ich von der Materie, haben wohl aber mal die Kompetenz, haben mal kompetent so die einzelnen Teile zusammengerechnet und sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass es an sich nicht zu teuer ist, sondern wohl ein angemessener Preis.
Ja.
Aber das interessiert den Verbraucher dann, wenn man so vergleicht, erstmal wahrscheinlich weniger. Und deswegen auch bei mir ist das Gefühl, das Gerät hätte vielleicht 299 kosten sollen oder 250 €. Das wäre für mein Gefühl her angemessener gewesen. Aber auch wie du schon sagst, gekauft hat man es am Ende dann trotzdem, weil letzten Endes dann für 30 € mehr lässt man sich den Spaß ja
Ja.
auch nicht verderben.
Zumal, also jedenfalls bei uns in der Gruppe sind wir ja auch in der, also in der Xbox Cast Gruppe sozusagen, wo in der Xbox Cast WhatsApp Gruppe sind wir auch eigentlich in der luxuriösen Lage sozusagen, dass wir jetzt nicht wieder, wie während dem Studium bei mir zum Beispiel, dass ich dann auf 30 € gucken muss oder auf 50 €, ob ich mir das jetzt noch kaufe oder nicht, sondern ich beantrage die Freigabe des Geldes bei meiner Frau sozusagen
Beim
und
Finanzminister und
dann kaufe ich das. Ob das jetzt dann das Gesamtpaket mit allem drum und dran 400 € kostet oder 500, das ist dann halt mein eines Gerät oder so, was ich mir dann halt jetzt kaufe zu dem Zeitpunkt. Jetzt
ja.
habe ich aber so viel über die Konsole und wie ist das denn bei dir gewesen beim Auspacken? Wie hast du das denn empfunden?
Ja, erzähle ich dir gerne. Einen Gedanken will ich gerade noch zu Ende führen, bevor ich das vergesse, will ich jetzt da hinten anschiebe. Was für den Preis für mich dann an der Stelle nämlich noch entscheidend ist, ist eigentlich die Sache. Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, wenn es denn dann deine einzige Konsole ist, wenn man sich nicht wie wir den Luxus gönnt, das Gerät quasi als Zweitgerät mitlaufen zu lassen. Ich habe meine Bedenken, dass in Zukunft eben Umsetzungen von beliebten Spieleserien, sei es ein neues Assassin's Creed oder eben irgendwie ein neues Far Cry, auf dem Gerät erscheinen werden. Und dann ist es zumindest gefühlt schon eine schlechte Stellung für die Spieler, die das als Hauptgerät haben. Für alle, die es als Zweitgerät kaufen, bin ich vollkommen bei dir. Ist es eigentlich dann egal. Aber jetzt will ich auch deine andere Frage beantworten. Wie habe ich es empfunden? Also, ich habe es auch ausgepackt, war erstmal, sag ich mal, in voller Sorge, boah, hoffentlich passt das alles in die Packstation rein. Die Fächer sind ja nicht so groß. Um dann erstmal festzustellen beim Auspacken, wie klein das alles ist. Also, der Karton vom Gerät war klein, das Gerät war etwas kleiner als erwartet, weil, wenn man normal, also quasi ein größeres Telefon hat, so ein iPhone 6S oder irgendwie sowas, nee, Plus heißt es. Der Bildschirm ist schon relativ vergleichbar eigentlich dann auch ja mit der Bildschirmgröße von der Switch und so ein iPad oder irgendwas ist ja direkt massiv größer. Insofern dachte ich auch erstmal, huch, ist das klein. Aber so dieses ganze Gefühl der Wertigkeit war direkt gegeben. Also das ist keine Klapperkonsole und das ist auch kein Klapperpad, sondern wenn man die Sachen ineinander schiebt, das macht tolle Geräusche, die einem so ein bisschen die Wertigkeit direkt vermitteln. Und insofern war ich dann schon auch beim Auspacken direkt begeistert. Und das Gerät ist ja aufgeladen, wenn man es bekommt. Man kann es direkt anmachen, ausprobieren. Ja, also wie gerade gesagt, mit dem frisch aufgeladenen Pad konnte man dann auch direkt loslegen und das ist natürlich immer gut. Dann braucht man nicht lange warten und die Neugierde kann direkt befriedigt werden. So dieses Dranstecken der Pads ans Gerät funktioniert ja richtig gut. Echte Probleme hatte ich damit. Es gibt ja diese Seitenleisten, die man an die Joy-Cons dran machen kann. Das habe ich gemacht und dann sind sie nie wieder abgegangen. Da habe ich die Krise bekommen. Ich so, nein, da ist ja oben dieser kleine Knopf, den man drücken kann, dann soll es angeblich einfacher gehen, aber die haben gequietscht und geknarzt und gezucht. Mittlerweile, heute Mittag habe ich herausgefunden, die haben unten nochmal so einen kleinen grauen Hebel. Okay. Den muss man ebenfalls rausziehen, damit man die blöden Dinger wieder vernünftig abbekommt, ohne dass man sich das ganze Ding zerreißt, weil die haben ja auch sehr hochwertige Metallschienen, da die greifen auch direkt das Plastik quasi an, wenn man da mit Gewalt rangeht. Hattest du das Problem auch schon, oder?
Nee, also ich habe ehrlich gesagt die diese Schienen noch nie dran gehabt, weil ja die Notwendigkeit einfach noch gar nicht bestand. Ich habe relativ früh für mich festgestellt, dass ich mit diesen Joy-Cons und dem Grip nicht spielen werde, weil das einfach, das passt nicht für meine Hände irgendwie. Also es passt nicht für eine längerfristige, entspannte Spielesession sozusagen. Und wie du ja dann auch gesagt hattest, du willst einfach diese angesteckten Joy-Cons an der Konsole lassen, die in das Dock zum Aufladen stecken und dann mit dem Pro-Controller am großen Fernseher weiterspielen. Und genauso mache ich das auch. Und vielleicht, wenn man jemand zum Mario Kart spielen kommt, dann um zwei vollwertige große Controller zu haben, dann werde ich vielleicht diese Joy-Cons mit dem Grip wieder benutzen, aber ich sehe für mich die Notwendigkeit nicht, die abseits des Tablet-Modus zu benutzen.
Ja, wobei da also man muss ja noch unterscheiden, es gibt ja einmal dieses Ding, wo man die reinschiebt.
Ja, ich weiß schon.
Quasi, und es gibt diese Seitenleisten. Und was ich für mich festgestellt habe, ist, also bisher, gut, ich habe jetzt auch bisher nur Zelda, das ist ein großes Spiel, das spiele ich auch lieber am großen Fernseher. Ich habe jetzt, würde ich sagen, so geschätzt 80% oder 70% bestimmt der Spielzeit am Fernseher gespielt. Die Zeit, wo ich es auf dem Tablet gespielt habe, war mir das Gerät dann nach einer Stunde meistens zu schwer geworden für die Hand. Und da fand ich super angenehm, mir das Gerät quasi auf den Bauch zu stellen, wenn man eh schon auf der Couch herumlümmelt oder im Bett liegt. Und dann aber die Hände ganz flach quasi neben dem Körper liegen hat und dann in der linken Hand das eine Joy-Con, in der rechten Hand das andere. Ah, ja. Und da habe ich mir dann diese Leisten dran geschoben. Und wenn es noch nicht probiert ist, das würde ich zumindest mal probieren. Das ist super angenehm. Genau. Dann hast du das Pad so irgendwie auf deinem Bauch stehen. Ja, dann kann man mich sehr entspannt spielen, weil sonst schlafen mir dann so nach einer Stunde irgendwann meistens die Hände ein. Und das ist natürlich auch
unangenehm. Das hatte ich auch. Ich habe zum Beispiel gestern habe ich zum ersten Mal im Bett gespielt und ich habe mir gedacht, naja, machst nur noch den einen Tempel, so dieser Diablo-Effekt, weißt du, noch einen Gegner.
Oh ja, kenne ich.
Machst nur noch diesen einen Schrein, nicht Tempel, machst noch den einen Schrein und im Endeffekt bin ich um kurz vor 10:30 ins Bett und um 0:01 oder was habe ich dann zur Seite gelegt. Und das sind mir tatsächlich auch der Ringfinger und der kleine Finger an beiden Händen eingeschlafen, weil anscheinend von der Halterung her, also ist es jedenfalls bei mir so, dass die da in Mitleidenschaft sozusagen gezogen werden. Aber es ist doch einfach geil, dieses Ding aus dem Fernseher oder aus dem Dock rausnehmen zu können und dann Zähne geputzt und dann legst du dich ins Bett und dann kannst du noch eine Stunde Zelda spielen. Finde ich großartig.
Und ich meine, jetzt ist Zelda ja als Spiel noch sehr komplex und trotzdem kann man auf diesem kleinen Bildschirm, dadurch, dass der die an sich dafür dann ganz okay Auflösung von 720p hat, ich meine, Full HD wäre auch auf dem Pad vielleicht schöner gewesen, aber da gibt's dann scheinbar dann auch noch mehr Akkuverbrauch, insofern hat man sich ja dafür die geringere Auflösung entschieden, aber das sieht gut aus, also ja. Ist sicherlich nicht so knackscharf wie ein aktuelles iPhone oder ein Android-Handy, aber es ist nicht, also es hat gar nichts mehr mit einem alten DS zu tun. Es ist einfach ein richtig gutes, scharfes Bild und das macht furchtbar viel Spaß, damit zu spielen, weil die Qualität einfach gut ist. Es ist ein hochwertiges OLED-Display und ist schon was ganz anderes als das alte, dusselige Wii U-Display.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein OLED-Display ist. Ich meine, das wäre ein IPS-Display, aber ist egal. Da braucht man es ja nicht drüber zu streiten. Es gibt, da weiß bestimmt Ivo vom Nintendo Cast besser Bescheid. Die haben das ja, glaube ich, auch schon mal in ihrer Sendung auseinandergepasst. Oder da hast du mich ja drauf gebracht, diese Videos von Digital Foundry mal anzuschauen, weil die ja wirklich alles auseinandernehmen. Ich habe schon gesehen, die haben eins zur Technik von Fast Remix oder Fast RMX draußen. Das habe ich jetzt noch nicht geschaut, aber das werde ich auf jeden Fall auch noch angucken, weil als jemanden, der dann wirklich jede Einzelheit über jedes Frame sozusagen wissen will, da ist man, glaube ich, bei den Jungs ganz gut aufgehoben. Und die haben ja, glaube ich, auch mehr oder weniger fast der kompletten Hardware gute, ja, zumindest gute Noten oder gute Verarbeitung auch bescheinigt, wobei das, glaube ich, jedes Medium, sogar die Mainstream-Medien, dem ganzen Gerät eine gute Verarbeitung bescheinigt haben. Jetzt mal abhängig von dem Dock, was vielleicht wirklich ein bisschen klapprig ist, das macht schon den Eindruck, das muss man ganz klar so sagen, aber ansonsten bin ich auch sehr von dem Pro-Controller beeindruckt, das muss ich echt sagen. Also die Akkulaufzeit von dem Ding, die ist ja der Wahnsinn. Wenn ich, also ich habe ja
40 Stunden.
Ich habe manchmal ja bei der PlayStation oder bei der Xbox das Gefühl, ich habe hier nur mal 3 Tage Netflix geguckt mit dem Controller und jetzt muss ich schon wieder die Batterien wechseln oder den PS4-Controller aufladen. Also bei dem habe ich das Gefühl, wie ich hier, ich habe im Oktober, November nochmal, das heißt nochmal, da habe ich Uncharted 4 durchgespielt auf der PlayStation und da habe ich das Gefühl gehabt, ich muss jeden verdammten Abend den Controller an die PlayStation hängen und muss den aufladen.
Also ist auch so, also wirklich, PlayStation muss relativ häufig geladen werden.
Und hier, also überhaupt nicht, du kannst das Ding rausnehmen aus der Verpackung und kannst locker 2-3 Tage spielen, ohne überhaupt aufladen zu müssen.
Ja. Und die 40 Stunden braucht man bei Zelda. Das ist ein wichtiger Punkt.
Das stimmt.
Also der Pro-Controller hat sich bei mir auch direkt ins Herz gespielt. Ja. Ich halte ihn, also wenn man jetzt so die Standard-Controller nimmt, nicht die Elite-Controller, da ist für mich der Xbox One Elite-Controller nach wie vor der beste Controller. Aber so wenn man so die anderen normalen Controller sieht, da ist der Controller für die Switch, der Pro-Controller, würde ich schon sagen, von den drei Geräten an sich der beste. Der hat nur einen Haken und deswegen wäre für mich zumindest dann für die Xbox nach wie vor undenkbar, weil er keine echten Trigger vorne hat. Der hat ja nur Buttons und ich liebe Rennspiele wie Forza und das kann man natürlich damit nicht vernünftig spielen. Ja. Aber wenn man nicht Rennspiele machen will, ist es der beste Controller. Der liegt super in der Hand, der hat tolle Druckpunkte und der hat einen Gyrosensor, der auch bei Zelda ganz toll ins Spiel zum Zielen und Ähnlichem mit benutzt wird und ist für mich damit der beste Controller.
Ja, das hat man im Vorfeld schon gelesen, dass es halt keine Analog-Trigger gibt, sondern nur Digital-Trigger. Mir zum Beispiel ist das total schnurzegal, weil ich, also ich spiele zwar Rennspiele, aber wenn dann nur sowas wie F-Zero und da gibt es für mich entweder nur Gas oder kein Gas. Also ich kann Leute verstehen, die, ja, die natürlich schon die Feinjustierung von einem Analog-Trigger gerne hätten, ne, weil bei Digital gibt es halt nur an oder aus, also 0 oder 1, entweder Gas oder kein Gas quasi bei einem Rennspiel und du kannst es natürlich nicht so fein justieren. Das macht mir aber persönlich überhaupt nichts aus. Bei Fast Remix muss man mit A-Gas geben. Also von daher passt das.
Ja, ich glaube wirklich, für die meisten Spieler hat es überhaupt keine Relevanz und da ist der einfach, ich meine, das Design ist ja 1:1 mehr oder minder vom Xbox-Controller kopiert. Der erscheint mir etwas wuchtiger, ja, noch
bisschen
so,
wuchtiger
von den Maßen her. Ein bisschen
schwerer.
Für große Hände eigentlich ganz angenehm. Und ja, also da haben sie wirklich alles richtig und gut mitgemacht. Und die Joy-Cons zum normalen Steuern als beiliegende Controller sind auch okay.
Ja, ja.
Also da kann man jetzt auch nicht
meckern. Die sind auf jeden Fall okay. Und also im Handheld-Modus, wie gesagt, habe ich mich auch an diese kürzeren Analog-Sticks gewöhnt. Die finde ich zum Beispiel beim Bogenzielen in Zelda, wenn man manchmal so kniffligere Ziele treffen muss, ein bisschen nicht feingängig genug, nenne ich es mal. Also, weißt du, was ich meine? Dass du halt nicht ganz so genau sozusagen zielen kannst, aber ich habe bis jetzt noch jeden Gegner oder jedes Rätsel gelöst, auch mit den Controllern und ja, viele Leute, dass vielleicht auch kein richtiges Steuerkreuz da ist, das mag irgendwelche Street Fighter-Profis, die auf der Switch dann spielen, stören. Mich stört das jetzt ehrlich gesagt nicht. Wir haben, du weißt es selber, jahrelang, glaube ich, bei der Xbox mit dem schlechtesten Steuerkreuz aller Zeiten sind wir auch klargekommen. Ja. Dann machen wir jetzt hier diese 4 Richtungsbuttons, nenne ich es jetzt mal, am linken Joy-Con bei der Switch auch nichts aus. Ja, ich kann verstehen, wenn sich Leute vielleicht so ein bisschen darüber, dass sie das ein bisschen stört. Mich stört es nicht. Ja, das fällt mir gerade mal so ein, das ist auch so eine Sache, die man jetzt zurzeit überall im Internet lesen kann, ja, die ganzen Sachen, die an der Switch noch fehlen oder falsch sind. Das kommt doch immer auf den Standpunkt drauf an. Also wenn ich natürlich hergehe und sage, die Switch muss alle Apps haben, die eine PlayStation 4 und die eine Xbox hat und die muss das so und so machen und das sind die ganzen Hardware-Fehler und jetzt regen sich Leute über tote Pixel auf. Ja, mein Gott, das ist normal bei jedem, da gibt ja so diese Pixel-Klassen bei den Monitoren auch, das gibt es natürlich auch bei einem Tablet-Monitor von der Switch, das gibt es aber halt auch bei einem iPad. Ich habe noch nie gelesen, dass sich irgendjemand über tote Pixel bei einem iPad aufgeregt hätte. Ne? Und
ja, wobei, also aufregen würde es mich auch, aber dann würde
ich mich umtauschen. Ja, selbstverständlich würde mich das auch aufregen, aber mal, dass jetzt Leute da so tun und sagen, das wäre sozusagen ein Negativnachteil der Konsole Switch an sich, das ist einfach totaler Schwachsinn, finde ich. Und solche Sachen wie Apps, okay, ja, wenn jetzt jemand unbedingt Netflix braucht auf der Switch, das kommt doch schon irgendwann. Ich kann mich nicht
Ja. Also auch da würde ich es höchstens unter dem Aspekt sehen, wenn es denn dann dein einziges Gerät ist, dann bricht sich da auch Nintendo keinen Zacken aus der Krone, einem solche Apps zur Verfügung zu stellen. Bei mir wäre es dann, ich kann es nur mal grob schätzen, wahrscheinlich das 15. Gerät im Haushalt, was irgendwie in der Lage ist, neben Handys, Computern, Fernsehern dann auch nochmal Netflix abzuspielen. Ganz zu schweigen von den ganzen Konsolen.
Ich wollte gerade sagen, wenn Leute unbedingt Netflix brauchen und können es nicht über irgendwelche anderen Sachen kommen, dann sollen sie sich einfach für 30 Euro einen Chromecast kaufen und übers Handy kann man es dann, das funktioniert in jedem Haushalt. Ich habe auch welche hier im Einsatz, also von daher.
Denn der andere Aspekt ist, und das, jetzt kommen wir vielleicht mal auch zu so ein paar Negativpunkten, Netflix wird da bei mir eh nicht gut drauf funktionieren, all dieweil nämlich die WLAN-Antenne, die in diesem Gerät verbaut ist, die wahrscheinlich schlechteste WLAN-Antenne ist, die Nintendo irgendwo am Markt auftreiben konnte.
Ja, das frage ich mich auch.
Ich habe ein ganz normales Haus hier und im Erdgeschoss quasi, wenn das Gerät mehr oder minder neben dem Telekom Speedport steht, dann habe ich schon nur noch die Hälfte der Empfangsleistung und oben in der ersten Etage, wo ich momentan mit dem Gerät überwiegend spiele, da habe ich quasi nur eine notdürftige Möglichkeit fürs Internet erkennbar, gerade wenn ihr online kommt oder offline geht, also allein den Shop zu benutzen geht dann schon nicht mehr, und geschweige denn Netflix.
Ja, also das habe ich auch sofort gemerkt, also dass die WLAN-Verbindungsqualität sozusagen nicht besonders gut ist. Man kann ja da auch, wie bei der Xbox, meine ich, auch so einen Verbindungstest machen und die Down- und Upload-Raten, die einem die Switch da anzeigt, die sind wirklich vielleicht ein Fünftel des, was mein Anschluss eigentlich hergeben würde. Gut, immerhin kann man WLAN AC nutzen, aber das wird ja mit der Reichweite auch nicht besser, deswegen bleibt man lieber auf dem 2,4 GHz Band. Aber selbst da, wenn ich direkt neben meinem, also ich sitze jetzt hier wirklich direkt vor meinem Router und was soll ich sagen? Also er zeigt noch nicht mal vollen Ausschlag an, obwohl, also es sind keine 50 cm Luftlinie, die ich jetzt wirklich hier daneben sitze und das hat mich am Anfang auch ein bisschen, es hat mich schon gestört, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Aber im Endeffekt hatte ich jetzt, also gemerkt habe ich es jetzt noch nicht. Gut, ich habe jetzt noch keine Online-Rennen gespielt. Beim Downloaden aus dem Shop, da hat alles wunderbar funktioniert. Vielleicht nicht ganz so schnell wie bei anderen Konsolen, wobei der Download bei der Xbox gefühlt auch saulahm ist, wenn ich das mal so sagen darf, aber das liegt vielleicht daran, dass die ganze Benutzeroberfläche für mich sich sehr träge anfühlt von der Xbox und das wiederum finde ich bei der Switch sehr gut. Die schicke und glatte Oberfläche sozusagen, die super schnell funktioniert und wo viele Tasten ihre eigenen Töne haben und so weiter und
Das OS hat so ein ganz eigenes Charisma. Ja. Ne? Also wenn man die Joy-Cons reinsteckt, dann macht das genau dieses Switch-Klicken, was man aus der Werbung kennt, habe ich direkt deswegen auch schon mehrfach gemacht. Genau, hat es gerade auch mal gemacht.
Ja, oder? Ja. Ich habe die Switch hier vor mir liegen, jetzt ist es wahrscheinlich aufgenommen worden.
Genau, ich habe es gehört.
Entschuldigung.
Also das oder aber auch im OS selber, so die einzelnen Buttons, das war mir direkt auch aufgefallen. Das hat ein sehr schönes Sounddesign, das ganze Gerät. Und eben, wie du schon sagst, sehr aufgeräumt.
Ist dir mal aufgefallen, dass wenn du die Switch aus dem Standby holst und manchmal steht ja da, dass man einen Knopf dreimal aneinander drücken soll. Dass die Knöpfe auch da unterschiedliche Töne haben. Also jetzt, ich weiß nicht, A und B zum Beispiel, glaube ich nicht, aber wenn du die Schulterbuttons drückst, dann haben die andere Töne, als wenn du A drückst.
Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Aber das sind natürlich sehr viele kleine, schöne Details. Genau. Genauso das Detail, wenn du den Pro-Controller, den rechten Stick nach unten drückst und dann mit einer Taschenlampe auf den kreisrunden Rand quasi vom Stick leuchtest, dann kannst du dann da drin stehen, irgendwie vor The Gamers
oder so. Denkst du, ich hab's, also ich, bei mir, ich hab's auch nachvollzogen, ich hab's natürlich nicht selber herausgefunden, ist klar, wer kommt schon auf die Idee, hab's auch irgendwo gelesen und hab bei mir mal nachgeschaut und ich glaube, thanks to all the Gamers oder
irgendwie sowas in der Art. Auf jeden Fall sehr, sehr nettes Detail.
Ja, das, das finde ich auch. Ja, jetzt haben wir die WLAN-Antenne schon mal als negatives Beispiel gehabt und das ist wirklich so ein bisschen negativ, das muss man schon sagen. Ich weiß nicht, ob sich dann, ob das jetzt wieder so eine Sache ist, dass man hier vielleicht dann hätte 35 Cent mehr pro Konsole ausgeben müssen und hätte eine bessere WLAN-Antenne gehabt oder ob es vielleicht einfach das Design des Tablets nicht besser hergibt, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, kann ich auch nicht beurteilen, aber es ist schon so ein kleiner Downer, also dass die WLAN, ich habe es jetzt bei mir im Haus, ich habe ein relativ gute WLAN-Abdecken überall hinbekommen, ich habe zum Beispiel auch da, wo die Xbox steht, auch nur so ungefähr, ich sag mal, 50% der Empfangsleistung und auch damit laufen auf jeden Fall die Netflix-Streams auf der Xbox in Full HD ganz normal durch, ohne Stottern und ich kann trotzdem noch nebenbei surfen und alles machen. Ja, müssen wir mal schauen. Also vielleicht kann man das ja auch per Software-Update ein bisschen verstärken. Vielleicht ist es auch Absicht, dass die nicht zu viel an Batterie zieht, die Antenne. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein, auf jeden Fall ein Negativpunkt, das sehe ich auch so.
Ja. Und die anderen beiden wären für mich eigentlich einmal der Ständer von dem Gerät, der dabei ist, hinten, wo auch der SD-Karten-Slot sich drunter verbirgt. Der ist relativ klapprig und billig.
Also ich habe den jetzt auch einmal schon benutzt, wie ich die Switch bei einem Freund von mir mit hatte und ich die dir natürlich auch zeigen wollte, ist klar. Und da haben wir auch im Tischmodus sozusagen gespielt, haben aber die Joy-Cons angesteckt gelassen und haben dann mit dem Pro-Controller gespielt. Und ja, das ist, mag ein bisschen dünn sein, mir ist das jetzt wirklich als Negativpunkt zu nehmen, weiß ich nicht.
Ja. Also ich habe nur den Eindruck, der hält keine Ewigkeit. Da muss man schon vorsichtig sein.
Es wirkt auf jeden
sein.
Fall ein bisschen, es wirkt ein bisschen billig, wenn man sich so andere Ständer-Stands vergleicht, wie beim Surface oder sowas. Da kommst du natürlich nicht dran. Ja, der ist ein bisschen klapprig, da gebe ich dir schon recht.
Ja. Und letzter Punkt eigentlich dann ist auch der Anschluss oben, wo man die Game-Cartridges reinsteckt. Der ist auch, das ist quasi so Plastik, was man knicken kann. Wo ich auch immer die Sorge habe, dass das mir nach 50 Mal auf- und zumachen dann irgendwann abreißt.
Das fühlt sich an.
Da hätte ich auch schöner gefunden, wenn man einen ganz normalen Slot gehabt hätte. Da hätte man die Klappe für meinen Geschmack weglassen
können. Das fühlt sich so ein bisschen an wie, also meine Frau hatte das mal an irgendeinem Handy von ihr, wo man dann so eine SD-Karte oder die SIM-Karte so reingenümmelt hat da an der Seite. Also, wenn du weißt, was ich meine, wo man nur wie man das so komisch abgezogen hat und dann hat man da die Karten reingeschoben, so fühlt sich das auch so ein bisschen an. Also ich glaube, man hätte doch hier, weiß nicht, ob es hier eine mechanische Lösung nicht drin war, aber diese Plastik, das Plastiknupsel, nenne ich es einfach mal, was da drauf ist, das mag nicht, dass der Weisheit letzter Schluss sein. Ich habe noch gelesen, viele Leute haben sich ja drüber, oder denen fällt negativ aus, dass die Konsole keine Bluetooth-Kopfhörer unterstützt. Das ist mir persönlich zum Beispiel total wurscht, weil ich Bluetooth-Kopfhörer, das finde ich so ziemlich das Überflüssigste, was es bei Kopfhörern gibt. Gut, gibt Leute, die finden, wollen alles drahtlos haben. Ich habe alles, was irgendwie mit Übertragungsqualität hat, gerne als Kabel. Ich habe auch keine Funkmaus oder sowas, ne? Ich hätte auch bei der Switch kein Problem damit, wenn die einen schönen LAN-Anschluss hätte, aber ob ich dann bei einer Konsole, die erstmal...
Wobei, den kannst du kaufen,
ne? Ich weiß, aber noch ist die Konsole ja mehr oder weniger noch nicht online, sage ich einfach mal, außer halt, dass ich jetzt bei Fast Remix ein paar Online-Rennen spielen könnte. Wenn hier wirklich dann mal Netflix und so weiter drüber laufen und das eine Netflix-fähige Konsole werden kann, dann bin ich vielleicht dazu bereit, den auch zu kaufen sozusagen, weil... das ist nämlich was mir sehr positiv an der Konsole gefällt, dass sie einen extrem niedrigen Stromverbrauch hat. Wenn ich dann irgendwie schon lese, welchen Stromverbrauch PS4 und Xbox im Idle haben, nur beim Netflix oder sowas schauen. Und hier die Switch kommt, glaube ich, mit 17 Watt oder sowas im Spielemodus aus und da liegt die PlayStation bei 150, 160.
Das ist der Tegra-Chip, ne? Ich meine, das ist halt eigentlich ja alles auf ja. Mobilität hin optimiert und da ist der Stromverbrauch entscheidend an ja. der Stelle. Ne? Ja, also insofern ein Gerät, was, wo man dann am Ende spart, der Stromverbrauch ja. sinkt im Haushalt.
Ja.
Und was ich super beeindruckend finde, ist, wie schnell das ist. Also das OS ist nicht nur sehr sortiert und aufgeräumt, dadurch, dass das ja alles irgendwie scheinbar auch Flash-basiert ist, mit den Chips. Du bist ja sofort, wenn du das Gerät antippst, wieder im Spiel
ja,
drin.
Ja, das ist einfach total geil. Von
wenigen Sekunden weiter.
Du drückst diesen Standby-Button oder den Power-Button und du hast nach, das sind keine 5 Sekunden und du hast Zelda wieder auf dem Bildschirm. Ich meine, klar, das ja. ist, geht natürlich bei Konsolen, die auf rotierende Datenträger setzen, natürlich nicht. Das finde ich auch extrem geil, muss ich echt sagen. Das passt einfach bei mir sozusagen in den Tagesablauf rein, dass man einfach mal schnell anschalten kann und nicht nur 5 Minuten die Xbox hochfahren muss, weil das Gefühl habe ich manchmal.
Genau, und für mich ist es tatsächlich halt ein echtes Feature, weil wo eben eine PS4 oder auch eine Xbox mit 4K zum Beispiel auftrumpfen, ja. ist dieses super schnelle Hochfahren, wenn man es mal eine Zeit lang im Alltag erlebt hat, ein Feature, wo man sagt, wow, das will ich eigentlich auf allen Konsolen so haben, das ist so gut, das will ich nicht mehr vermissen. Und da hoffe ich einfach, dass das, wenn man irgendwann mal mehr Spiele auf dem Gerät hat, weil auch irgendwann der Flash-Speicher wahrscheinlich voller wird, dass das da zumindest dann auch in Zukunft dann noch so ist. Wobei man schon sagen muss, die Spiele haben natürlich eine Ladezeit. Das heißt, wenn man schnell von einem Spiel ins nächste hüpft, dann muss es natürlich schon laden. Ja. Aber da ich ja momentan erstmal nur Zelda habe, oder wenn man überhaupt sagt, man spielt quasi erstmal eine Sache durch, dann hat man das nämlich nicht. Dann speichert das Spiel da im Flash ab, wo es gerade aufgehört hat, und dann kann man sofort weitermachen.
Ja, einfach genial. Das fühlt sich so an, wie ja, wie sich Konsolen halt noch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren angefühlt haben. Ne? Also Game Cartridge rein ja. und die Preise für Flash-Speicher sind halt einfach mittlerweile so niedrig, dass man da keine Blu-rays mehr braucht, zumal wenn du heute so ein Blu-ray-Spiel kaufst für die PlayStation oder die Xbox, ja, da kannst du erstmal 50 GB Spieledaten runterladen, weil halt die Blu-ray mit Doppellayer oder so schon gar nicht mehr ausreicht. Habe mich jetzt im Vorfeld oder in der letzten Woche auch so ein bisschen über Mass Effect informiert, ne, weil ich da auch alle 3 Teile gespielt habe und mit Sicherheit auch irgendwann Andromeda jetzt spielen werde, was bald rauskommt. Und ja, EA macht es halt so, dass selbst in der Retail-Packung ist halt nur noch ein Download-Code drin, ne? Also keinen physischen Datenträger mehr. Und wahrscheinlich musst du dann erstmal wieder, keine Ahnung, 100, nee, weiß nicht, ich glaube 55 oder 60 GB verbraucht es auf der Festplatte. Und das ist ja mittlerweile bei den Konsolen auch schon so. Also bei der Xbox habe ich das Gefühl, mehr wie bei der PlayStation, wobei ich bei der PlayStation nicht so viele Spiele habe, aber dass man da ständig gigabyteweise Daten rüberschaufeln muss. Ne? Klar, also bei sollen natürlich, die Spiele sollen erweitert werden und geupdatet werden und gefixt werden, aber neulich Abend wollte ich wieder mal eine Partie Gears spielen, Horde, und ja, da musste ich erstmal 3 Gigabyte Patches runterladen, und das ist jetzt nicht der schnellste Vorgang bei der Xbox. Und das ist einfach geil,
das kann ich jetzt so nicht sagen. Also wenn man, ich habe eine 100.000er Leitung und ich kann mit circa 90.000er Geschwindigkeit bei der Xbox ziehen. Also das ist
ja, ich glaube auch nicht, dass das an der Leitung liegt. Ich glaube, das liegt eher, also bei mir, ich habe VDSL 50 und das liegt auch zu 100% an. Die Konsole fühlt sich bei diesem Vorgang einfach träger an. Das wollte ich jetzt als...
Ach so, du meinst während der Download läuft.
Das wollte ich jetzt einfach im Vergleich zur Switch mal sagen, weil du das eben mit dem Flash-basierten Speicher angesprochen hast, da ist einfach sofort alles da, und das ist einfach ein super geiles Feature, finde ich.
Das macht Spaß. Ja, jetzt haben wir schon sehr viel zur Technik gesprochen, sind jetzt schon fast 50 Minuten im Podcast unterwegs. Vielleicht mal, um auch so ein bisschen auf die Spiele einzugehen, die wir bisher gespielt haben. So viel ist es ja noch nicht. Was mich brennend interessieren würde, ich habe gehört, Fast Racing RMX wäre eins der Paradebeispiele für dieses HD Rumble. Etwas, was man in Zelda so quasi gar nicht erleben kann. Und dieses One-to-Switch haben wir beide nicht. Wie fühlt sich HD Rumble an in diesem Rennspiel?
Habe ich jetzt ehrlich gesagt aktiv nicht wahrgenommen, muss ich dazu
okay,
sagen.
Okay, dann kannst du doch nicht sein. Dann warst
also,
du
eine Lüge. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das mehr oder weniger rumbelt als ohne HD. Keine Ahnung. Nee, also was ich sagen kann, ist, dass ich das Spiel, also Fast RMX und das Fast Racing Neo, war glaube ich der Vorgänger auf der Wii U, man möge mich verbessern, wenn ich es nicht richtig gesagt habe, und Fast RMX oder Fast Remix ist jetzt der sozusagen Nachfolger für die Switch. Das sieht einfach geil aus, das fühlt sich sauschnell an und das läuft, glaube ich, auf dem Fernseher auch mit 1080p in 60 Bildern pro Sekunde, also auch ohne Framerate-Einbrüche. Das läuft wirklich ganz hervorragend und fühlt sich wirklich geil an. Auf dem Tablet finde ich es nicht so geil im Tablet-Modus, weil ich da tatsächlich Probleme habe mit den Knöpfen. Das habe ich beim Pro-Controller nicht, weil da gibt es so einen Spielmechanismus, wo man sozusagen die Polarität des Autos umschaltet. Oder zwischen zwei Farben, zwischen Gelb und Blau, muss man da umherschalten, um sozusagen die Power-Ups mitzunehmen oder die Aufladezonen. Und das ist halt auf den Knöpfen A und X gelegt. Man kann die Knöpfe auch umlegen, das ist mir alles klar. Aber dieses, also du brauchst wirklich sämtliche Knöpfe auch bei der Steuerung und dieses Hin- und Herschalten, während man gleichzeitig A drückt. Also man muss A quasi immer gedrückt halten zum Gas geben und dann halt auf X die Polarität des Autos umschalten. Das kriege ich auf dem Tablet, auf dem Joy-Con einfach nicht hin. Oder jedenfalls nicht so gut hin, dass ich das Rennen auch gewinne. Und deswegen spiele ich da viel lieber auf dem Pro-Controller oder auf dem Fernseher mit Pro-Controller. Ich weiß jetzt nicht, ob der Pro-Controller auch HD-Rumble unterstützt, aber ich kann da jetzt nicht so den... Also das Feature war jetzt für mich nicht so, dass ich sagen würde, das müsste ich hervorstellen. Ich finde eher das Spiel an sich geil, weil es halt so eine so ein F-Zero-Wipeout-mäßiges Spiel ist. Deswegen gefällt mir das.
Ja. Jetzt hast du ja gerade die ganzen Knöpfe angesprochen. Ja. Was mich tatsächlich wahnsinnig gemacht hat, ist, dass die Tastaturbelegung oder die Knopfbelegung natürlich genau anders ist als bei der Xbox. Ja. Die Tasten heißen gleich, die sind aber eben an der anderen Stelle, quasi von links nach rechts und umgekehrt. Und das hat mir am Anfang bei Zelda mal wieder, ich meine, das ist ja nicht das erste Nintendo-Gerät, was die Belegung hat. An sich sollte man es ja mittlerweile
kennen. Ja, die haben das alle, die Nintendo-Geräte. Ja. Und früher war aber, das die Belegung, weil Nintendo die quasi im Super Nintendo-Controller etabliert hat, ne? Die vier Knöpfe so angeordnet mit den Schultertasten.
Genau, also nur für mich von der Gewöhnung her als Xbox-Kind ist es natürlich genau umgekehrt. Und selbst ja bei der PlayStation bestätigt man ja immer alles mit unten auf X. Und das ist da eben, dass man hier alles auf rechts macht. Und dann habe ich dann gestern wieder an der Xbox gesessen und dann auch knatsch die falschen Knöpfe.
Ja, ohne Witz, das geht mir aber auch so.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja.
Und ich meine auch in den, was ich eben schon mal angesprochen hatte, in den ganzen Wochen vor dem Launch, was ich an Infos in mich aufgesogen habe, ich meine, da hätte auch jemand erklärt, seit wann das so ist. Und ich glaube, das ist mit, also ich täusche mich jetzt, ich kann mich täuschen, aber ich meine, das wäre mit der PlayStation 1 oder 2. Wäre das erst geändert worden oder hat diese andere, heutzutage bekannte Joypad-Belegung etabliert sozusagen für die Xbox und die PlayStation. Und Nintendo ist halt bei seiner alten Nintendo-Belegung in Anführungsstrichen geblieben. Also
was typisch Nintendo ist.
Ja, also ich habe mich mittlerweile aber auch dran gewöhnt, ehrlich gesagt, ich merke mir auch nur die Position. Also ich merke mir jetzt nicht den Knopf, ne, wie der jetzt heißt, A, X oder B oder Y, sondern ich merke mir nur die Position des Knopfes. Also ich weiß, dass der rechte Knopf halt interagieren ist, der linke schlagen, unten ist Rennen, oben ist Springen. So.
Ja. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Ne? Das ist immer nur dann schlecht, wenn es so Quicktime-Events gibt in Spielen.
Ja, das stimmt. Aber das Geile, aber es geht mir jetzt ja auch so, dass wenn ich jetzt irgendwie an der Xbox zum Beispiel Netflix schaue und ich will nur mal schnell auf Pause machen, also auf A drücken, weil ich mir was zu trinken hole und ich drücke aber auf B, dann geht man aus der ganzen Episode schon raus, weil das dann zurück ist.
Ja. Das sind die Tücken der Technik. Was ich heute interessant fand, als ich das Gerät angemacht habe, man hat ja immer im Startbildschirm so ein bisschen, was ist Aktuelles oder was gibt's gerade Neues. Da hat Nintendo dann quasi Eigenwerbung geschaltet, weil Zelda als Titel hat ja in Deutschland, aber auch international einfach nur Traumwertungen eingeheimst. Zählt zu den besten Spielen aller Zeiten jetzt schon. Und damit ist dann auch auf dem Startbildschirm geworben worden. Und ja, wir haben uns ja schon diesen ganzen Monat voller Vorfreude auch auf Zelda mitgefreut, weil wir wussten, dass wir das Spiel uns beim Kauf mit dazulegen. Und Wie sind denn so deine Eindrücke von Zelda? Wir wollen jetzt also vielleicht für euch Hörer so ein bisschen über Zelda sprechen. Wir werden nicht spoilern oder zumindest nichts Nennenswertes zur Story sagen, sondern einfach mal so ein bisschen die Game-Mechaniken, was uns Spaß gemacht hat oder auch was uns nicht so viel Spaß gemacht hat an dem Spiel, wobei ich da schon sagen kann, dass es bei mir nicht so viel.
Was dir keinen Spaß gemacht hat. Ja.
Genau. Und insofern, ja, könnt ihr, also auch wenn ihr das noch spielen wollt, vertrauensvoll zuhören. Wir werden euch jetzt hier nicht böse spoilern.
Ja, also ich sag schon mal dazu, dass ich normalerweise kein großer Freund von Open-World-Spielen bin, jedenfalls so wie ich sie bis jetzt kennengelernt habe. Ich habe mich mehrfach versucht, also ich habe zwei GTA-Spiele zu spielen, unter anderem auch GTA 5. Das ist einfach nichts für mich, das liegt allerdings auch so ein bisschen an dem ganzen Setting des Spiels. Und dann habe ich als letztes Open-World-Spiel noch Schatten von Mordor gespielt. Das gab es mal schön im Steam-Sale für 7,50 €. Da habe ich mir das mal zugelegt in der Game of the Year Edition. Das
Guter
ist es
Preis, ja.
natürlich hundertprozentig auch wert, aber ich habe manchmal, ich habe es meistens einfach lieber, wenn mich ein Spiel durch eine Story sozusagen geleitet und ich mir nicht alles selber sozusagen zusammensuchen muss und auch viel falsch machen kann. Und das habe ich halt, genau das Gefühl habe ich eben bei Zelda nicht. Und es ist zum ersten Mal in einem Spiel, das ich spiele, wo ich wo es mir nichts ausmacht, sozusagen abgelenkt zu werden von der Story. Ich nehme mir zum Beispiel vor, jetzt irgendwie an der Story weiterzuarbeiten und heute sozusagen bis zu einem Titanen oder also bis zu einem Dungeon oder sowas zu kommen. Oder den Dungeon an sich zu machen. Das gefällt mir total gut. Und was mir extrem gut gefällt, und das hatte ich ja auch schon in unserem Vorgespräch gesagt, das gefällt mir diese Mechanik der Schreine. Weil da kann man mal zwischen 3 und 20 Minuten, würde ich mal schätzen, habe ich immer so gebraucht. Vielleicht auch mal bei einem, wo ich nicht irgendwie das Rätsel nicht kapiert habe, vielleicht auch mal eine halbe Stunde davor gestanden und es erst dann verstanden. Kann man mal in kurzen Abschnitten, wenn man mal Zeit hat, sozusagen einen kleinen Happen Zelda genießen und hat aber trotzdem, wie ich finde, immer coole Rätsel oder coole Aufgaben und muss jetzt nicht sich, was weiß ich, 2,5 Stunden durch die City of Sky in Twilight Princess arbeiten. Was mir zum Beispiel keinen Spaß gemacht hat. Das ist für mich irgendwie der schlechteste oder einer der schlechtesten Dungeons in Zelda. Und ich habe nämlich Twilight Princess als Vorbereitung auf das Zelda nochmal fast komplett durchgespielt. Und da ist mir wieder mal aufgefallen, wie geil manche Dungeons sind und wie wenig mir manche Dungeons gefallen. Und hier mit den Schreinen, da gibt es ein paar geile Rätsel, die basieren fast immer auf diesen Physikgeschichten. Die kann man schnell machen. Das gefällt mir extrem gut, muss ich echt sagen.
Ja. Also ganz kurz von mir auch zu den Schreinen. Ich mag die Schreine auch sehr gern. Das ist für mich auch mit quasi das größte Highlight des Spiels. Es sind ja auch reichlich davon im Spiel drin. Ich meine 100 oder
Ja,
120,
120.
also ordentlich zu knobeln. Und jeder, der schon mal Portal gespielt hat, kennt eigentlich das Konzept von den Schreinen, weil letzten Endes ist das nichts anderes als Portal in Zelda,
Hey,
weil
stimmt, das ist ein cooler Vergleich. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Ne? Du hast diese Physikspielereien, du hast Kombinationen von verschiedenen Fähigkeiten, die man benutzen muss, weil wie man es von Zelda kennt, man hat Bomben, die man benutzen kann, man hat Pfeile, die man benutzen kann, um irgendwas in Dungeons zu lösen, aber auch Stasis gibt es jetzt, man kann die Zeit von anhalten und dann quasi Objekte im Fluss irgendwie einfrieren und man hat einen Magnetismus, den man benutzen kann. Das sind eigentlich die Dinge, die man braucht, um die Rätsel zu lösen. Aber das alles vernünftig zu kombinieren oder auch überhaupt zu erkennen, was muss ich machen, das ist so der Reiz. Und also gerade diese Magnetismusfunktion, die dann auch so eine ganz eigene Physik mit sich bringt, das macht schon Spaß, damit in diesen Dungeons dann zu agieren. Und insofern, ja, sind die Schreine so der heimliche Star dafür, sind ja die Tempel, die ja quasi den alten Schreinen dann entsprechen, oder die hießen auch schon Tempel, die sind natürlich was kleiner geraten im Vergleich zu früher, aber nach wie vor die Highlights des Spiels. Auch da will ich jetzt nicht spoilern, aber ich habe zwei Tempel bisher bereisen können von vieren, die es glaube ich gibt. Und die sind schon vom Umfang her dann nochmal deutlich größer als die kleinen
Ja,
Schreine.
also die gefallen mir auch, muss ich dazu sagen. Ich habe auch zwei und ich meine, wir haben nicht die gleichen.
Nee,
Wir haben auf
genau.
jeden Fall einen unterschiedlichen und den zweiten Dungeon, den ich gemacht habe, den fand ich zum Beispiel zu leicht. Da war ich also mit Bosskampf in unter einer Stunde durch, ohne dass ich mich sozusagen anstrengen musste, weil wenn man einmal sozusagen die Mechanik, ja, also man muss ja mit dieser Karte arbeiten. Ich denke mal, das kann man so sagen, das muss man, das ist jetzt kein großer Spoiler. Man muss ja mit der interaktiven Karte des Dungeons sozusagen die Rätsel lösen. Und wenn man einmal verstanden hat, dass man das so benutzen muss, dass das Spiel das von einem will, dann geht es relativ zügig, denke ich, dass man da durch die Rätsel durchkommt. Ja, was soll ich sonst noch zu Zelda sagen? Ach, ich finde das Kochen total geil. Das Kochen, das finde ich, manchmal koche ich eine Viertelstunde am Stück, wirklich. Ich habe jetzt so lange gekocht, eben, habe ich nur mal kurz ins Spiel reingeschaut und da hat es mir gesagt, ich habe keine Plätze mehr. Also das Inventar ist voll. So viel habe ich da drin.
Bist
Ja.
Chefkoch. Ich glaube, was man generell zu Zelda sagen kann, ist, dass mit ganz vielen alten Traditionen gebrochen wurde. Man hat, also Nintendo hat sich hingesetzt und hat sich, glaube ich, überlegt, wollen wir ein Zelda als Fortsetzung machen oder wollen wir uns mal überlegen, was Zelda heute sein kann, wenn man es an moderne Spielkonzepte eben anpasst und die Entscheidung für eine Open World, für eine Physik-Engine, für ein ganz interessantes Waffensystem, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, weil das anders ist, und für verschiedene Ausrüstungsoptionen gegen Hitze, gegen Kälte, gegen Feuer, für schnelles Schwimmen. Das sind alles Aspekte, die dieses Spiel unheimlich bereichern. Das Kochsystem hast du gerade schon angesprochen. Plus eben hunderte versteckte Rätsel in der Spielwelt. Es gibt sogenannte Crocs, das sind so kleine Pflanzenmännlein, die kennt man auch aus Wind Waker und vielleicht auch noch aus anderen Zeldas. Mir sind sie insbesondere in Wind Waker aufgefallen, die überall Rätsel in der Spielwelt hinterlassen, wo man diese Männchen finden kann. Und wenn man die dann gefunden hat, dann bekommt man wiederum so Samenkörner, mit denen man Sachen freischalten kann. Man hat insgesamt ein sehr großes Handelssystem im Spiel implementiert. Das sind alles Dinge, die Zelda ganz nah in die Nähe von modernen Rollenspielen, sei es jetzt hier ein Dragon Age Inquisition oder von mir aus auch das große Witcher 3 rücken. Und ich glaube, dass diese Gesamtkombination von all diesen einzelnen verschiedenen Spielbestandteilen mit einer schönen Story, einer Vertonung, die neu ist, dann auch zu diesen grandiosen Wertungen geführt haben, die Zelda eingeheimst hat, weil hätten die das Gleiche nochmal in einer anderen Form, also quasi einfach ein neues Zelda
Ja, das
gemacht,
gleiche
dann hätte
Grün
es
wie
auf
immer
keinen Fall
sozusagen, ne?
die Wertung gegeben, die es jetzt gegeben hat. Dann wäre man vielleicht immer noch bei einer guten 90, aber nicht wie jetzt hier im Schnitt irgendwie 96 oder wo es gelandet ist, hingekommen. Das macht einfach die Vielfalt aus.
Ja, also ich kann dir bei sehr, sehr vielen Sachen beipflichten. Also ich bin auch, ich will es nicht sagen, überwältigt von dem Spiel, aber ich habe mich drauf gefreut wie Bolle und ich spiele es auch. Ich muss ja sagen, Fast Remix leidet da schon echt drunter, so lange, bis ich wahrscheinlich einmal mit der Hauptstory durch bin. Ich spiele es eigentlich fast ausschließlich. Ich habe auch sämtliche anderen Spielaktivitäten eingestellt bei meinen Strategiespielen. Die sind erstmal auf Pause. Manchmal fühlt sich die Welt vielleicht ein bisschen zu leer an. Also wenn man mal so abseits von den Städten, von den Städten und Stellen guckt, finde ich schon, dass also ist schon sehr viel freie Ebene, sage ich auch mal, vorhanden, wo jetzt nicht so viel passiert. Aber das ist gar nicht so schlimm.
Ja, finde ich aber nicht. Also doch, also ich finde auch, dass da viel freie Ebene ist, aber ich finde, die freie Ebene ist da, wo sie hingehört, nämlich um der Welt Größe zu verleihen. Auf der anderen Seite hast du wirklich, ich habe jetzt drei oder vier Städte besuchen können und die Städte sind allesamt, also mindestens so groß wie die großen Städte aus den älteren Zeldas und fühlen sich auch für mich deutlich mehr nach Stadt an, als das früher der Fall war.
Also, ja, das stimmt. Also, es gibt ein bisschen mehr. Es gibt jetzt nicht nur Kakariko sozusagen als Ort oder wobei in Twilight Princess gab es ja noch das von den.
Diese komische andere Stadt da.
Ja, also es gab ja irgendwie als Stadt der Hylianer oder Hyrulianer, wie auch immer so genau heißen mögen, gab es ja eigentlich immer nur Kakariko, wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Aber das ist, glaube ich, jetzt die Shika-Stadt und naja, ist auch egal. Will ich zu viel durcheinander
Namen
bringen.
sind Schall und Rauch.
Ja, gut, ich habe in der Gegend, wo ich mich gerade so rumtreibe, das ist so ein bisschen westlich vom vom Schloss Hyrule, da habe ich manchmal so das Gefühl, dass es ein bisschen mehr sein könnte. Also das ist, glaube ich, gerade auf dem Weg zu dem dritten Titan sozusagen. Da habe ich, ja, das ist mir einfach nur so mal, das habe ich mir heute, ja, kam mir einfach so vor. Insgesamt ist natürlich extrem viel los in der Welt, das stimmt schon.
Ja, und man hat ja diese ganz enorme Weitsicht, man kann von ganz vielen Punkten, wenn man nur hoch genug geklettert ist, man kann ja auf alles draufklettern, das ist ja auch so toll in dem Spiel. Ja. Also es gibt keinen Felsen, den man nicht erklettern kann, wenn man genügend Ausdauer mitbringt. Und man hat diese irre Weitsicht und insofern, ja, dieses Gefühl, in einer zusammenhängenden Welt zu sein, ist da ganz stark und präsent bei
mir. Ja, das stimmt.
Und auch, dass alle Figuren Tagesabläufe haben, dass der Bauer morgens aufsteht, aufs Feld geht, dann Mittag isst und abends wieder in seine Stube zurück und sich dann irgendwann ins Bett legt. Das sind alles Dinge, die wirklich viel mehr Rollenspiel sind, als die alten Action-Adventures geboten haben.
Wo du gerade das Rollenspiel an sich ansprichst, finde ich, dass in Anführungsstrichen Level-System Twilight Princess, sag ich schon, in Breath of the Wild extrem geil gelöst. Also ich kriege jetzt nicht irgendwie wie beim Witcher oder was weiß ich, Skyrim, was ich da auch gespielt habe, irgendwelche Skillpunkte, die ich verteilen muss, sondern klar, man ist Link, der altbekannte Held aus den Zelda-Teilen, und du levelst über, wir haben das ja auch schon bei uns besprochen, du levelst über verschiedene Aspekte des Spiels sozusagen. Auf der einen Seite kann man sich ja die Rüstungsteile oder die Rüstungen, die man findet, auf verschiedene Stufen upgraden lassen, die dann zum Beispiel einen höheren Rüstungswert oder einen höheren Abwehrwert haben. Und wenn man dann ganze Sets von Rüstungen anhat, dann kommt noch so ein besonderer Wert dazu. Man levelt mit diesen Crocs, die du eben angesprochen hast. Da kann man nämlich sein Inventar aufleveln, seine Bogentaschen, seine Bombentaschen, hätte ich fast gesagt, seine Schwerttaschen und seine, was ist das dritte, die Schildtaschen. Also, dass man mehr von den Gegenständen mitführen kann, die ja auch zerbrechen. Ich glaube, da wolltest du eben auch noch drauf hinaus.
Genau.
Das ist das eine Level-System. Wie gesagt, dann gibt es das mit den Rüstungen, die man upgraden kann. Und das finde ich einfach total genial gelöst, dass man jetzt nicht irgendwie sagen muss, ja, ich habe Link auf Level 18 aufgelevelt und dann kann ich jetzt die und die Werte oder die und die Fähigkeit benutzen, sondern dass man das über so Spielmechaniken löst. Das finde ich einfach total geil gemacht. Das gefällt mir echt gut.
Das ist sehr transparent. Und das, was auch gut ist, ist, dass man sich immer entscheiden kann, ob man Ausdauer oder Lebenskraft zum Beispiel möchte, wenn man an den Schreinen betet. Ja. Und man kann es auch wieder revidieren. Da gibt es eine Figur im Spiel, die tauscht einem das zurück, wenn man sich mal falsch entschieden haben sollte oder meint, man möchte auf einmal mehr Ausdauer oder mehr Leben haben. Auch das geht. Und das ist sehr spielerfreundlich, weil nichts hasst man mehr, als wenn man irgendwie sich falsch entschieden hat. Und wo ich am Anfang die meiste Angst vor hatte, eigentlich, als ich das gelesen hatte, war die Tatsache, dass Waffen sich sehr schnell abnutzen und kaputt gehen, weil das ist eine Sache, die mich normalerweise furchtbar nervt in Spielen. Bei Zelda führt das aber dazu, dass man sehr häufig seine Waffen wechselt. Es gibt eine gefühlte extrem hohe Anzahl von verschiedenen Waffen. Und das ist schön, weil man sammelt immer wieder Waffen auf, tauscht mal gegen eine andere oder man muss tauschen, weil eine Waffe kaputt geht. Also normalerweise hat man in so Spielen ja häufig, dass es so eine Best-in-Slot-Waffe gibt und die will man haben. Das wird hier sicherlich auch das Master-Schwert sein und ich hoffe, das geht am Ende nicht kaputt. Aber trotzdem so der Weg dahin, da gibt's diese ganzen Waffen und da würde ich nie so durchwechseln, wenn man da nicht zu gezwungen würde, so auf so charmante Art und Weise. Und das macht einfach Spaß, weil man fragt sich immer, was droppt der Gegner? Kommt da eine gute Waffe bei raus? Was ist in der Kiste drin? Das ist schon eine Bereicherung. Und
ja, das stimmt. Ja. Dazu muss ich allerdings sagen, das ist so ein Punkt, der jedenfalls, so empfinde ich das vielleicht ein bisschen, also ich habe das Gefühl, dass die Waffen ein bisschen zu zweihandlastig sind. Vielleicht liegt das auch nur daran, welche Waffen ich behalte, aber ich gefühlt finde ich deutlich mehr gute Zweihandwaffen als gute Einhandwaffen, wo ich da mit Schild arbeiten kann. Mir ist schon klar, dass natürlich ein Einhandschwert niemals so viel Schaden macht, irgendwie wie wenn man das mit zwei Händen schwingt oder eine zweihändige Axt oder irgend so eine Keule. Aber jedenfalls ist es bei meinem Spielfluss sozusagen so, dass ich viel mehr zweihändige Waffen benutze und auch viel bessere Zweihandwaffen finde. Ist mir ein bisschen zu wenig, dass ich mit Schild und Schwert agieren kann. Aber das ist jetzt mein
persönliches Gefühl. Kann ich so nicht bestätigen, genau.
Persönliches Gefühl.
Ich habe es relativ ausgewogen, würde ich sagen, was ich so finde. Ich kämpfe aber am liebsten mit Speeren und mit Schwertern, weil die einfach schneller sind. Die Zweihandwaffen sind mir zu langsam. Und die Option, den Schild benutzen zu wollen, ist natürlich auch immer ein dicker Bonus, gerade auch in den Kämpfen. Ja, also ich glaube, ihr hört schon, wir sind wirklich begeistert von dem Spiel und ja, das aktuelle Zelda könnte irgendwann mal mein Lieblings-Zelda werden. Momentan ist es Twilight Princess in der HD-Version, was so mein Lieblings-Zelda ist. Aber so insgesamt, da sind so viele Punkte, die ich hier in dem Spiel aktuell, man ist natürlich immer leicht berauscht, wenn man gerade so ein Spiel spielt, aber die mir aktuell so gut gefallen, dass ich mir vorstellen kann, auf lange Sicht wird das mein Lieblings-Zelda werden, auch weil die Spielwelt einfach so schön
Ja,
ist.
also mir gefällt das auch total gut. Ich bin auch ein großer Fan von dem Grafikstil. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin da kein Grafik-Junkie. Mir gefällt das wirklich extrem gut, wie das auch von der Stimmung her gelöst wurde. Ja, ich habe es auch jetzt schon oft gemerkt, dass manchmal einfach so Sachen auch direkt vor einem aufpoppen, ne? Also das habe ich am Fernseh und auch am Handheld-Modus schon gemerkt, dass einfach dann 1 Meter vor dir mal halt dann ein Händler oder sowas steht. Ja, okay, das sind aber alles Sachen, damit kann ich leben, da kann ich drüber hinwegsehen. Insgesamt ist es für mich wirklich, also ich glaube, es wird nicht mein Lieblings-Zelda ablösen, das ist natürlich A Link to the Past, weil das war mein erstes Zelda, was ich damals mit 12 gespielt habe. Ja, habe ich das Super Nintendo mit Super Mario World und Link to the Past zu meinem 12. Geburtstag bekommen. Und das wird natürlich immer das beste Zelda aller Zeiten bleiben. Aber
Ja.
Breath of the Wild ist auch ein anderes Zelda für mich so ein bisschen. Ja, es hat auch so diesen Entdeckungscharakter, den fördert es bei mir, was ich in anderen Open-World-Spielen, das ging mir immer total auf die Nerven, da hatte ich keinen Bock drauf. Und hier finde ich es geil. Ich finde es auch geil, einfach mal so beim Kochen rumzuprobieren. Das gefällt mir einfach total geil. Ich finde das Kochen wirklich einfach genial, muss ich echt sagen. Das hört sich zwar blöd an, aber das ist einfach so eine kleine Spielmechanik, die mir total die Freude bereitet an dem Spiel, wirklich.
Ja, und die Spannung immer, was muss man zusammenschmeißen, damit was Gutes dabei
Ja,
rauskommt,
also
aber
ich kann dir mal einen kleinen Spoiler geben. Wenn du diese Maxi-Rüben, die musst du mischen. Da gibt es ja zwei Sorten von diesen Maxi-Rüben. Ich glaube, normale Maxi-Rübe und große Maxi-Rübe. Da habe ich heute gemacht,
aha,
wenn du
okay.
eine große und vier kleine nimmst, dann kriegst du volle Heilung und 17 gelbe Herzen. Ja.
Wow. Also, das ist
Ich schwöre,
ja.
ich habe heute ein bisschen rumexperimentiert, ich habe auch ein paar Sachen gemacht, die sind in die Hose gegangen, aber hab ganz viele von diesen Maxi-Rüben gehabt und habe auch mal so versucht, so Sachen zusammenzumischen, wo ich denke, das passt zusammen. Und manchmal, da frage ich mich echt, dass irgendwie blöd was da rauskommt, aber dieses Maxi-Rüben-Ding, mach das mal.
Ja, also ihr seht schon, wir sind begeistert von dem Spiel. Wir haben eigentlich auch bisher nur an der Oberfläche
Ja, das denke ich
gekratzt. Das
auch.
heißt, ihr könnt euch noch mal auf einen richtigen Podcast zu Zelda freuen, aber wir haben im Vorgespräch gesagt, man kann nicht über die Switch jetzt reden, ohne Zelda zumindest mal mit
Es ist
erwähnen zu
einfach der
müssen, weil das
Launch-Titel.
einfach der Starttitel ist, genau, der das Gerät jetzt erstmal so an den Mann bringt, millionenfach verkauft hat und der momentan ja auch die Presse dominiert. Aber ihr kriegt auf jeden Fall von uns nochmal einen richtigen Podcast-Titel, weil das Spiel auch von Maurice in der GamerWG und auch vom Kai ja auch gespielt wird. Und Chris, wie gesagt, wenn du willst, bist du dann auch herzlich eingeladen, nochmal über das Spiel in der vollen Breite zu reden, wenn wir es dann irgendwann alle durchgespielt
Ja,
haben.
komme ich natürlich,
Und dann werden wir auch auf die
da
Story
komme ich
eingehen.
natürlich, da komme ich natürlich gerne drauf zurück. Dann können wir vielleicht auch nochmal auf die eine oder andere technische Geschichte, wie das mit dem 900p und 720p, worüber wir uns ja auch schon mal ausgetauscht haben und wir nicht so ganz verstehen können, weshalb man nicht einfach sagen kann, wenn ich will, läuft das Spiel in 720p am großen Bildschirm und habe dafür keine Ruckler. Also das wäre für mich einfach, das kann ich nicht verstehen, warum Nintendo das nicht gemacht hat. Oder zumindest mir die Option als Spieler gibt, das so zu machen. Aber vielleicht können wir da in einer weiteren Folge das Thema ein bisschen breiter ausdiskutieren. Da ist jetzt wahrscheinlich hier keine Zeit mehr für.
Genau. Ja, hast du denn noch irgendwas, was du zwingend oder was du auf jeden Fall noch loswerden willst, so zum Switch-Start, oder haben wir über alles erschöpfend geredet?
Ja, was heißt zwingend loswerden? Also ich finde, man kann schon sagen, dass die Switch hat natürlich jetzt das Momentum, ne? Die hat dominiert eigentlich die Berichterstattung, wenn es um Videospiele im Allgemeinen geht, dann geht es zurzeit um die Switch, also in Medien, die sich jetzt nicht hauptsächlich mit Spiele, Konsolen beschäftigen. Und ich hoffe wirklich, weil Nintendo einem ja doch immer so ein bisschen, also zumindest mir am Herzen liegt. Ne? Ich habe es eben schon gesagt, Super Nintendo als Kind gehabt und natürlich vorher auch ein Game Boy. Also waren das meine ersten Konsolen. Meine Tante hatte ein NES, daher kannte ich das schon. Auch damals Zelda, den ersten Teil auf dem NES gespielt. Ich hoffe, dass die das Momentum nutzen können und dass es nicht, wie man in der Wii U-Phase gelesen hat, dass es so ewige Zeiten gibt, wo keine Spiele kommen oder vor allem, wo keine guten Spiele kommen von Nintendo selber, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Leute kaufen sich ja eine Nintendo-Konsole, weil sie da die Nintendo-Franchises drauf spielen wollen und nicht, weil sie da das nächste Skyrim sehen oder Fallout oder was weiß ich, nur mal als Beispiel. Ich hoffe, dass die das nutzen können und drückt Nintendo da die Daumen. Wir haben, glaube ich, beide schon sämtliche Nintendo-Titel dieses Jahres, glaube ich, außer ARMS vorbestellt und hoffen, dass die gut laufen. Und dann freuen wir uns über Mario Kart-Duelle, glaube ich.
Ja, das muss auf jeden Fall kommen. Also ich glaube, auch die Zukunft muss zeigen, wie sich das Gerät positioniert. Auf die große Unterstützung von anderen Publishern glaube ich nur dann, wenn das, sag ich mal, ohne viel Aufwand möglich ist. Also sowas wie ein neues Mass Effect Andromeda wird man auf gar keinen Fall nach meiner jetzigen Einschätzung auf der Switch sehen. Aber so die ganzen kleineren Titel, die links und rechts liegen und auch aus der Indie-Szene, ich glaube, das könnte schon dann noch auf jeden Fall dort für Wellen schlagen, weil da viel kommen kann. Man sieht ja auch, das, was momentan im Shop drin ist, sind alles so nette kleine Konvertierungen. Einem Setsuna zum Beispiel, ein schönes Square Enix Rollenspiel, was es gibt. Stardew Valley, wo ich mich sehr drauf freue. Diese Bauernhof-Simulation, wo wir auch schon mal einen Podcast zu gemacht haben, die wird auf das Gerät ziehen. Und wenn man auch so sieht, was so in den Launchlisten drin ist, das sind eher viele kleinere Titel, die dann kommen, neben den großen Nintendo-Titeln. Mhm. Und vielleicht ist aber auch ein Ubisoft oder ein EA dann bereit, wenn die Hardware-Basis groß genug ist, nette Ableger zu ihren Spielen auch für die Switch zu bringen. Und das wäre dann für mich auch in Ordnung so, weil dann habe ich eben solche Spiele, die ich auf dem portablen Gerät dann auch mal zum Mitnehmen spielen kann. Und die großen Brocken muss ich dann auch nicht zwingend darauf spielen. Dafür habe ich dann ja zumindest auch noch meine normale Heimkonsole.
Ja, ich denke, ja, das kann man so sagen.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf für heute. Podcast ist jetzt ja dann doch auch
doch ein bisschen länger geworden.
Ja, genau. Aber so ist das. Wenn man über schöne Dinge quatscht, dann ja, dann hat man auch schon mal was mehr zu sagen. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Podcast und wir hören uns dann auf jeden Fall demnächst mit weiteren switchigen Themen an dieser Stelle wieder. Vielen Dank und ciao, euer Thomas.
Ciao, macht's gut.